Predige über Jesaja Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Jesaja Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, da wird der Berg mit dem Hause des Herrn fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge und die Hügel überragen. Und alle Völker werden zu ihm hinströmen, und viele Nationen werden sich aufmachen und sprechen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zu dem Haus des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehre, und wir wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird die Weisung ausgehen, und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Völkern, und Weisung geben vielen Nationen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakobs, auf, lasset uns wandeln im Licht des Herrn. Ich finde das schön, so eine Zukunft, wo die Leute den Krieg nicht mehr lernen. Eine Zukunft, in der Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, nur entspricht das so überhaupt nicht unserer Gegenwart. Wir leben irgendwo in einer großen Welt der Gegensätze. Jeder von uns hat Sehnsucht nach Frieden und trotzdem nimmt der Krieg immer mehr zu. Wir wollen das Gute und erreichen es oft nicht. Ich will einfach so ein paar Gegensätze einmal nennen. Da gibt es Demonstrationen für Frieden. Und hinterher steht in der Zeitung, wie viele dabei verletzt wurden. Da gibt es einen Menschen, der mit diesem Grundsatz lebt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ein wunderbarer Grundsatz, aber er ist schon zweimal geschieden. Dass einer, der aktiv für den Umweltschutz eintritt, das ist sehr wichtig, aber er selbst ist Kettenraucher. Und er merkt gar nicht, dass er für eine geschützte Umwelt eintritt und seine eigene Welt zerstört. Bei jedem von uns ist eine große Sehnsucht nach Frieden da, so wie es hier steht. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen, statt Aufrüstung, landwirtschaftlicher Einsatz. Wunderbar. Frieden schaffen ohne Waffen oder auch mit Waffen. Das ist eine wunderbare Formulierung, aber eine Seifenblase. Keiner von uns kann auf Dauer Frieden schaffen, obwohl es wichtig ist, sich darum zu bemühen. Wieso gelingt uns das eigentlich nicht? Es ist ziemlich einfach zu erklären. In jedem von uns steckt ein Trieb der Selbstzerstörung. Ich wiederhole das nochmal. In jedem von uns steckt ein Trieb der Selbstzerstörung. Die Bibel nennt das schlichtweg Sünde. Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt, ist der Tod. Das heißt, dieser Trieb zielt dazu, darauf, unser Leben zu zerstören. Und jeder von uns ist eine Art Exporteur. Wir exportieren das, was in uns drin steckt. Und wenn in mir ein Trieb zur Selbstzerstörung steckt, werde ich ein Stück weit den exportieren und Zerstörung in meine Umwelt hineinbringen. Auch wenn ich das nicht will. In Markus 7 beschreibt Jesus einmal, wie es in unserem Herzen aussieht. Und das, was in unserem Herzen ist, das kommt natürlich auch in unser Leben hinein. Markus 7, Vers 21, folgende. Da heißt es, von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Sexuell unreine Dinge. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich keiner unter uns ist, der nicht bei irgendeinem dieser Worte sagen müsste, oh, das kenne ich auch von mir her. Wahrscheinlich wird er nicht alles kennen von dieser Aufzählung, aber ein Teil schon. Und das, was in unserem Herzen ist, exportieren wir in unser Leben. Und deshalb ist es klar, dass da kein Frieden entsteht. weil wir Unfrieden exportieren. Friedensträume sind schön, aber sie bleiben eine Illusion. Viele sprechen davon, dass wir die Waffen umschmieden sollen in Flüge. Das ist wunderbar, steht hier ja auch in diesem Bibeltext drin, aber das ist eigentlich nicht meine Möglichkeit. Ich glaube kaum, dass einer von uns das erreichen kann. Und auch die, die davon reden, haben oft noch gar keinen Blick geworfen in ihre eigene Waffenkammer. Die denken immer nur an Waffen, so Maschinenpistolen und Panzer und solche Sachen, und haben gar nicht begriffen, welch riesiges Waffenarsenal in ihrem eigenen Leben da ist. Ich will nur mal so ein paar Waffen aufzählen, die wir jeden Tag oder ab und zu mal gebrauchen. Eine Waffe, die wir einsetzen, manchmal ist die des Schweigens, dass einer mit einem Menschen auf Zeit nicht mehr spricht. Das ist eine Waffe. Oder ein anderer setzt Tränen als Waffe ein, vielleicht mehr eine weibliche Waffe, dass er so lange heult, dass es dem anderen auf den Wecker geht und er endlich nachgibt. Da gibt es ein gutes oder sagen wir ein schlechtes Beispiel in der Bibel, in der Geschichte von Delila und Simson. Sie hat so lange geheult und ihren Mann bedrückt, dass er endlich ihr sein Geheimnis anvertraut hat. Und das war dann der Anfang des Endes für ihn. Oder eine andere Waffe ist, großzügige Geschenke machen. Und dann fühlt sich der andere innerlich verpflichtet und ist nicht mehr so frei und unbefangen im Verkehr mit uns, sondern ist so ein bisschen dabei, mehr unsere Richtung vielleicht mit zu verfolgen. Oder eine andere Waffe ist die Sexualität, indem man sie gibt, etwas damit erreichen will, oder auch indem man sie verweigert, etwas damit durchsetzen möchte. Andere drohen mit Erbverweigerung, wenn man nicht bestimmte Dinge tut, die in ihrem Sinn sind. Ein anderer droht damit, dass er einen Herzanfall kriegt, wenn man nicht endlich das tut, was er möchte, und schiebt einem dann die Schuld an seinem Tod zu, obwohl er für seinen Tod ja wohl selber schuldig sein wird. Fast jeder von uns brauchte zumindest zeitweise einen Waffenschein für seine eigene Zunge. Keiner unter uns ist da, der nicht mit seiner Zunge schon viele Menschen verletzt hätte, sei es willentlich oder nicht gewollt. Wir setzen die Waffe unserer Bildung ein, die Waffe unserer Schönheit, die Waffe unseres Bankkontos, die Waffe unserer PS-Zahlen, die wir haben. Wir setzen die Waffe von harten Gefühlen ein, negativen Gedanken, von Gesten, indem wir ausdrücken, was der andere uns bedeutet oder nicht bedeutet. Es war jetzt nur ein kleiner Blick in die eigene Waffenkammer. Und es ist die Frage, wenn jemand für Abrüstung ist, ob er das auf diesem Gebiet auch möchte, dass er diese Waffen los wird. Im Römerbrief steht, Kapitel 2, Vers 9 und 16 bis 18, Verwüstung und Jammer ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Keine Furcht Gottes ist in ihren Augen. Das ist die Situation, von der wir ausgehen müssen. Jeder ist hochgerüstet von uns, auch heute Morgen, voller Waffen. Und wenn wir dann von Frieden reden, ist das ein sehr brisantes Thema. Hier in der Bibel steht, das hat mich sehr beeindruckt, in diesem Jesaja, gleich zu Beginn des Wort, es wird geschehen. Das ist der Unterschied. Wenn wir von Frieden reden, muss man leider meistens sagen, es wird nicht geschehen. Aber hier in dem Wort Gottes steht einfach zu Beginn, es wird geschehen, Schluss aus. Und dann kommt das, was geschehen wird, nämlich, dass der Berg Zion einmal der höchste der Berge sein wird und die Völker dorthin gehen, um mit Gott Kontakt zu haben. Sicher ist nicht gemeint, dass der Berg Zion einmal dem Mount Everest Konkurrenz macht, sondern hier ist gemeint, dass der Berg ein Symbol für eine Macht ist. Und wenn es heißt, dass der Berg Zion an der Spitze der Berge steht, heißt es, dass in Israel einmal alle bedeutende Macht dieser Erde sein wird, nämlich dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn er wiederkommt, wissen wir aus den Aussagen der Bibel, was wird dann geschehen? Zunächst wird er die Christen zu sich holen, die Lebenden wird er entrücken, das heißt, sie werden in die Ewigkeit gehen, ohne gestorben zu sein. Und die Toten werden auferstehen, die gläubigen Toten, und zu ihm hingehen. Danach gibt es eine Gerichtszeit über diese Erde von 7 Jahren, in denen, soweit ich die Bibel verstehe, weiterhin alle Nationen ihr Leben verlieren werden und nur noch ein Überrest aus Israel am Leben bleibt, nämlich ein Überrest von denen, die sich zu Gott hinwenden. Jetzt ist die Frage, wo sollen diese vielen Nationen herkommen, wenn die ihr Leben verlieren? Hier heißt es ja, die Nationen pilgern nach Zion. Ich persönlich erkläre mir das so. In Jesaja heißt es einmal Kapitel 60, Vers 22, aus dem Geringsten wird ein starkes Volk und aus dem Kleinsten ein großer Stamm. Es ist einfach von denen, die dann wieder in Israel sein werden, sich wieder viele Nationen bilden und die ihre Beziehung zu Gott dadurch aufrechterhalten, dass sie immer wieder zu diesem Mittelpunkt nach Zion zurückkommen, um von dort Weisung zu empfangen. In dieser Zeit, in diesem sogenannten tausendjährigen Friedensreich, wird Satan gebunden sein, deshalb gibt es keinen Krieg. Und die Leute werden dann keine Kriegswaffen mehr herstellen, sondern nur noch landwirtschaftliche Nutzgeräte und Frieden haben. Ich finde das schön, diese Aussage, es wird geschehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass das genauso geschieht, wie es hier steht. Einfach weil biblische Prophetie immer stimmt. Das ist der Unterschied zur Wahrsagerei, da gibt es auch Treffer, aber die biblische Prophetie stimmt immer zu 100%, niemals nur zu 99%. Wir Christen werden also diese Zeit nicht mehr auf der Erde miterleben, sondern nur noch von der Ewigkeit her, weil wir dann schon bei Jesus sind. Gut, dann könnte man sagen, schön, was geht mich das dann überhaupt an, wenn ich das ohnehin hier unten nicht mehr miterlebe? Ich denke schon, dass Jesus auch heute schon ein Friedefürst ist. Und zwar auch in Ihrem und in meinem Leben. Sicher kann er noch nicht so ein tolles Friedensreich in mir anfangen, aber er fängt an, Frieden zu stiften. Ich finde das schön, dass eigentlich jeder, in dessen Leben Jesus hineinkommt, feststellt, dass er Aggressionen abbaut. Dass er nicht mehr so schnell explodiert wie früher. Nicht mehr sofort sauer wird, obwohl er das natürlich durchaus noch werden kann. Ich finde es schön, dass Jesus, wenn er in unser Leben kommt, anfängt, dort Frieden zu verbreiten. Ehe er starb, sagte er seinen Freunden, das sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich finde das schön, dass Jesus uns und auch mich entwaffnet, dass er mir Waffen aus der Hand nimmt und sagt, weißt du, besser als diese Waffen könntest du etwas Nützliches tun. Zum Beispiel nimmt er mir immer wieder das Schwert der Bitterkeit aus der Hand und macht daraus einen Pflug der Fürbitte. Das heißt, er hilft mir, negative Einstellungen loszuwerden und positive zu gewinnen. Und zwar positive Einstellungen, gerade die im Gebet einem anderen helfen. Sicher ist das nur dann möglich, wenn ich Christus lieb habe, wenn ich sozusagen zu seinem Tempel gehöre. Die Gemeinde ist ja bildlich gesprochen ein Bauwerk aus vielen einzelnen Christen, die diese Steine dieses Bauwerks darstellen. Wenn ich Christus kenne, wird diese Wirkung anfangen, in das persönliche Leben zu gehen. Ich finde das auch schön, nach Freizeiten, dass man teilweise merkt, dass Leute Aggressionen verloren haben. Oder dass Eheauseinandersetzungen unter Christen oft ganz anders verlaufen als früher, als sie noch keine Christen waren. Viel ruhiger. Was teilweise auch gerade bei älteren Kindern, das heißt man müsste sagen Jugendlichen, auch im Zusammenleben als Christen mehr Frieden entsteht. Und dass er uns hilft, Waffen abzulegen. Ich denke, Waffen kann ich nur dann ablegen, wenn ich keine Furcht mehr habe. Solange ich mich fürchte vor einem anderen, werde ich innerlich bewaffnet sein, ihm gegenüber. Ich werde mich schützen wollen. Und in dem ersten Johannesbrief heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ich denke, dass auch viele Christen hier unter uns, auch heute Morgen, Furcht haben voreinander. Furcht haben, sich eine Blöße zu geben. Furcht haben, von dem anderen kontrolliert oder bestimmt zu werden. Und Jesus kann uns helfen, auch diese Furcht voreinander zu überwinden, sodass wir wirklich in seiner Liebe leben lernen. Der Unterschied Zwischen diesem kommenden Friedensreich und dem Frieden, den Jesus mir heute in meinem Leben gibt, ist sicher der, dass dieses kommende Friedensreich einen perfekten Frieden hat. Während mein Leben immer nur einen Frieden hat, der im Widerstreit steht, mit diesem Trieb der Selbstzerstörung und der Verteidigung in meinem Leben. Insofern lebe ich auch als Christ mit Gegensätzen, das heißt mit diesem Trieb der Selbstzerstörung und der Aggression in mir und mit Jesus, dem Friedefürsten. Und es ist die Frage, wer von beiden mein Leben stärker bestimmt. Je nachdem wird sich auch das Verhalten äußern. Ein Unterschied zwischen diesem Friedensreich und uns heute ist sicher auch der, dass später einmal alle Nationen freiwillig nach Zion kommen, um Gott aufzusuchen. Das ist heute nicht so, dass alle freiwillig zu den Christen kommen und sagen, lasst uns mal lernen von euch. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass das so sein muss. Sondern bei uns heißt es, geht hin und macht sie zu Jüngern. Wir haben also nicht die Verheißung, dass sie kommen, sondern im Gegenteil den Befehl, dass wir gehen sollen. Das ist sicher ein wesentlicher Unterschied. Und Jesus kann uns helfen, auch diesen Befehl liebevoll aufzunehmen. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann gehe ich davon aus, was hier zu Beginn steht, da steht, es wird geschehen. Es wird geschehen, das heißt, Gott gibt diese Zusage, auf dieser Erde wird einmal Frieden sein. Kein Frieden, den wir herstellen, sondern ein Frieden, der nach einer Gerichtszeit Gottes beginnt, in Israel und Frieden über die ganze Erde bringen wird. Wir leben heute in Gegensätzen. Wir sagten, bei Friedensdemonstrationen werden Leute verletzt. Das heißt, man kämpft für den Frieden, was in sich schon ein Widerspruch ist, ein Stück weit. Der Gegensatz ist in uns, weil wir so einen Trieb der Selbstzerstörung in uns haben und eine Waffenkammer, die bis oben hin aufgerüstet ist. Ich hatte ein paar Dinge davon genannt. Ich freue mich, dass Christus als Friedefürst in unser Leben kommt und anfängt, uns Waffen aus der Hand zu nehmen und sie zu verändern, sodass wir Dinge nicht mehr negativ einsetzen, sondern aufbauend einsetzen lernen. Wir haben allerdings nicht die Verheißung, dass die Leute zu uns kommen und Weisung Gottes haben wollen, sondern wir haben den Befehl, zu ihnen zu gehen und ihnen zu helfen, Christus kennenzulernen. Es gibt Schlimmeres als Krieg, Schlimmeres als Atomkrieg. Schlimmer als der Atomkrieg ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne Frieden mit ihm zu haben. Das ist schlimmer als Atomkrieg, denn dieser Atomkrieg wird ein paar Jahre sein oder ein paar Tage, während dieser Schrecken in den Händen Gottes eine Ewigkeit dauert. Es gibt Schlimmeres als Krieg. Schlimmer als Krieg ist es, ohne Frieden mit Gott zu haben, Gott begegnen zu müssen. Und es gibt Wichtigeres, als sich für den Frieden einzusetzen. Wichtiger als für den Frieden sich einzusetzen, ist es, sich dafür einzusetzen, dass Menschen den Friedefürsten kennenlernen, Jesus, um in ihm das ewige Leben zu haben. Ich hoffe, dass mich keiner dahingehend missversteht, als ob ich gegen Bemühungen für Frieden wäre. Sie sind sicher wichtig, obwohl wir immer wieder wissen, dass sie scheitern werden. Ich bin, wenn ich dieses Wort Gottes hier recht auslege, nur dafür, dass der Friedefürst Christus in unserem Leben der Mittelpunkt wird, damit er in uns Frieden beginnt und dann auch in unsere Umwelt hinein seine Liebe weiterreicht. Amen.